Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Ach ja, mein Mikrofon. So. Hallo. Das ist eine neue Folge des Hurra, hurra Podcasts, die Nummer 99. Das heißt, die nächste Folge ist die 100 und es ist total toll, dass hier ein Gast zu Gast ist, aber die sitzt nicht hier mir gegenüber, sondern du bist in Rom. Hallo Annabelle.
Hallo.
Das ist Annabelle Hirsch. Ich bin übrigens Christian Zöllner, muss man immer sagen. Ich bin Christian Zöllner, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist der Podcast der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, der besten Kunsthochschule auf der ganzen Welt. Und seit eben 99 Folgen sprechen wir hier über Fragen der Gestaltung. Und Annabelle ist zu Gast, weil Annabelle haben wir gerade beide rausgefunden, man sagt im Podcast nicht vor, sondern im Jahr 2022 ein Buch geschrieben hat. Und das heißt, Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten. Und das ist ein guter Grund, miteinander zu sprechen. Hallo Anna.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Das ist für uns so ein bisschen so ein Blind Date. Und wir hatten das gerade schon in dem im Wartezimmer, was ihr Podcast-Hörenden nicht hört, kurz besprochen. Wir haben eine gemeinsame Freundin, das ist Nadja Pantel, die hat uns sozusagen so ein bisschen über Umwege miteinander verknüpft. Und ich habe ausgehend davon mal so ein bisschen versucht, was über dich rauszufinden. Und das ist total schwer, weil wir uns eigentlich gar nicht richtig kennen. Und überall gibt es eigentlich so ein paar Eckdaten. Du bist irgendwann geboren worden, du bist Deutsch-Französin.
Richtig.
Du hast in München und Paris studiert, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften und Philosophie. Hast du das abgeschlossen? Mhm. Mit was?
Magister.
Sehr gut. In Frankreich oder in Deutschland?
In Deutschland.
Okay. Wo?
An der LMU in München, beziehungsweise ich habe so einen bisschen skurrilen Studiengang dann gemacht am Ende. Das hieß, Historische Kunst- und Bilddiskurse. Das war so ein lustiger Versuch von der LMU. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das noch gibt, einen Elite-Studiengang zu machen. Und ich habe Master und Magister in diesem Studiengang dann gemacht. Und das war in München und Eichstätt, aber tatsächlich eigentlich an der LMU.
Du bist also sehr klug.
Ja.
Und
sagen wir jetzt einfach mal ja.
Sagen wir das behaupten wir jetzt mal, dann bleiben wir dabei. Also ich habe auch Belege, dass das so ist, deswegen kann man das so sagen. Und du bist freie Journalistin und arbeitest für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die FAZ, die TAZ, diverse Magazine und schreibst Kurzgeschichten und bist literarische Übersetzerin für aus dem Französischen.
Genau, richtig.
Und du lebst in Rom und Berlin.
Und ich lebe, zurzeit lebe ich zwischen Rom und Berlin und bin oft in Paris, so. Europäerin, könnte man sagen.
Ja, hervorragend. Und du hast ein Buch geschrieben und dieses Buch ist, haben wir gerade schon gesagt, bei Kain und Aber erschienen, 2022. Es sind 100 Objekte da drin beschrieben von dir, die hast du kuratiert, ausgewählt und an denen erzählst du eigentlich die Geschichte der Frauen.
Ja, beziehungsweise, kurze Einwand,
Bitte?
Eine Geschichte der Frauen, also es heißt ja eine Geschichte der Frauen.
Das ist richtig.
Und das ist, glaube ich, relativ wichtig oder finde ich relativ wichtig, weil es natürlich nicht die Geschichte ist, sondern eben eine auch relativ subjektiv, glaube ich, ausgewählte Geschichte. Also ich habe natürlich auch versucht, mich so an, sagen wir mal, der vielleicht offiziellen Geschichte, die man erzählen kann, entlang zu hangeln, aber es ist eben trotzdem so ein relativ subjektiver Einblick von mir, was vielleicht finde ich so das Schöne ist daran, jetzt um was Positives zu sagen, dass die Frauengeschichte ja irgendwie trotzdem noch was ist, was relativ unerzählt ist oder relativ offen ist oder auf jeden Fall wie so eine Parallelgeschichte zu der, sagen wir mal, männlichen Geschichte irgendwie angesehen wird oder Frauen einfach in unserer Geschichtsschreibung bisher jetzt keine wirklich massive Rolle gespielt haben. Und das Gute daran ist aber eben, dass man diese Geschichte durch ganz viele verschiedene oder aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, finde ich, erzählen kann. Und ich glaube auch, dass quasi die Summe dieser Blickwinkel uns vielleicht irgendeiner Wahrheit nahebringen wird. Also darum war es mir relativ wichtig, dass es eben heißt, eine Geschichte der Frauen und nicht die Geschichte der Frauen, weil es ist bestimmt nicht die Geschichte der Frauen, es ist quasi meine Geschichte der Frauen.
Warum hast du das anhand der Dinge gemacht? Also nicht zum Beispiel an Liedern oder sowas.
Das wäre auch gut gewesen, ne? Erstens, weil ich musikalisch wirklich nicht sehr versiert bin.
Okay, da habe ich auch wirklich das schlechteste Beispiel.
Das ist ein wahnsinnig schlechtes Buch geworden. Das wäre natürlich interessant gewesen, weil ich sehr viel gelernt hätte, wo ich da jetzt auch viel gelernt habe beim Recherchieren. Aber ehrlich gesagt war das eine, sagen wir mal, eine Kollaboration, diese Idee zwischen meiner Lektorin bei Kein und Aber. Also Kein und Aber ist auf mich zugekommen. Das war jetzt gar nicht so direkt meine Idee, sondern ich habe jetzt in meiner journalistischen Tätigkeit einfach immer sehr viel über Frauen geschrieben, aus jetzt auch gar keinem wirklich konkreten Grund, sondern es war einfach das, was mich am meisten interessiert hat. Und die meinten dann, willst du nicht ein Buch schreiben und willst du nicht über Frauengeschichte schreiben? Und dann haben wir eben überlegt, was wäre eben so ein guter, so ein Angle, weil ich bin natürlich auch nicht Historikerin in dem Sinne. Und wir sind dann eben auf diese Idee mit den Dingen gekommen. So ein bisschen Vorbild ist natürlich auch Neil McGregor mit seiner Geschichte der Welt in 100 Objekten, die aber natürlich ganz anders ist, weil der ein Museum zur Verfügung hatte und es davor ja auch ein Podcast war und so weiter. Aber also wir kamen dann zu den Dingen jetzt weniger, weil wir denken, dass Frauen Dinge sind, was glaube ich auch irgendwie so ein wiederkehrendes Thema dann war mit dem Buch. Aber einfach, weil Dinge, finde ich, und vielleicht auch gerade in Bezug auf Frauen, wie so Türen auch in intime Räume einfach funktionieren, weil viele dieser Dinge natürlich auch Teil des, der Intimsphäre ist, sind, also der intimen Räume, und das auch einfach die einzigen Räume waren, wo Frauen sehr lange Zeit überhaupt irgendwas zu sagen hatten oder irgendeine Art von Macht haben konnten. Und darum hatte ich tatsächlich dann auch immer mehr in der Recherche das Gefühl, dass es wirklich, dass es wie so Zeugen sind eines Lebens, die einfach nie befragt wurden. Und das Gute an diesen Objekten, finde ich, ist natürlich, dass man darin auch auf eine Art natürlich findet, was man sucht. Also die sprechen natürlich nicht von selbst, sondern muss da schon ganz genau hinschauen und natürlich vielleicht schon einfach mit konkreten Fragen auch draufschauen. Und dann öffnet es aber einfach sehr viel und es ermöglicht, finde ich, auch einfach eine sehr facettenreiche Geschichte zu erzählen. Also in verschiedene Räume reinzugucken. Also ich meine, man erzählt ja männliche Geschichte jetzt vielleicht mehr über eben große Daten, stehen Monumente in unseren Städten, um eben an diese großen und herausragenden irgendwie Momente unserer gemeinsamen Geschichte zu erinnern. Und Objekte funktionieren auf so einem viel kleineren und viel leiseren auch Scale auf eine Art. Also und das war aber das, was mich interessiert, weil ich Alltag auch einfach sehr interessant finde und glaube, dass das ja eher ist, was unser Leben ausmacht, als jetzt diese so krassen Momente, die alles auseinanderreißen. Genau, also es gab so mehrere Gründe, aber ich finde einfach, Objekte haben wie so eine Anima, also haben irgendwie so eine Aura, haben, in denen steckt einfach sehr viel Leben, das, wenn man zuerst drauf guckt, hat man das Gefühl, es ist einfach ein Objekt, ist tot, aber eigentlich leben darin wahrscheinlich viele Geschichten von den Leuten, die sie umgeben haben, von der Zeit, die sie erfunden hat, von der Art und Weise, wie man sie genutzt hat, wie sie gestaltet wurden, was jetzt für euch vielleicht wichtig ist. Das sagt sehr, sehr viel aus, meistens über, was das Leben der Leute war, was sie sich gewünscht haben, was sie gemacht haben, was Realität war für sie.
Ja, und ich glaube, deswegen ist es ja auch so ein wichtiges Buch, ich sag jetzt mal, für so eine Art designgeschichtlichen Kanon, obwohl du da ja gar nicht so designhistorisch drauf schaust. Ja, machst du ja nicht, ne? Naja, aber ja. Das machst du nicht, weil du dir jetzt du nicht unglaublich auf die Produktion oder die formal-ästhetische Ausgestaltung der einzelnen Objekte gehst, aber du legst halt ein Auge auf oder einen Betrachtungswinkel auf die Objekte drauf, eine Perspektive, die vielleicht andere Menschen so nicht auf die Objekte gesehen haben. Also was weiß ich, ich glaube, die Rekamiere ist so eine Sache, ja, ne, wo ich gedacht habe, ah, okay, ich dachte, das wäre ein Divan. Ah, nein, aha, eine Rekamiere. Ah, was hat's denn? Warum ist das denn jetzt hier drin? Und ich fand das so interessant. Also egal, wir reden über die Objekte, reden wir später. Deswegen meine erste Frage, das habe ich, ach genau, und wir müssen festhalten. Genau, jetzt mache ich eine unglaublich tolle Wendung. Du hast ja auch das Buch geschrieben, 2022. Mhm. Jetzt ist gerade ein Hörbuch dazu erschienen. Ja. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich jetzt dazu so ein bisschen rumrecherchiert habe, nämlich zwei Sachen. Erstens ist dein Buch in den USA, in Spanien, in Frankreich, Italien, Portugal, Niederlande, Taiwan und Polen erschienen, mhm, laut irgendwie Internet.
Es kommen noch ein paar jetzt.
Ja. Und da habe ich gedacht, aha, okay, Gratulation, also grundsätzlich sage ich erstmal beeindruckt, wow. Und jetzt kommt das Zweite, dass ich die Liste der Frauen, die aus deinem Buch die Kapitel vorlesen, ja in Who is Who des allen, also ich habe mir hier so ein paar, ich halte das jetzt, liebe Zuhörerinnen, ich halte das hier in die Kamera, ich habe das mal ausgedruckt. Das ist eine, sind 100 Personen, ne, also, aber es sind dabei, ich habe unterstrichen, Margaret Atwood, die das Buch, The Handmaid's Tale geschrieben hat. Gillian Anderson, das ist die tolle
Sex Education unter anderem, aber...
Ja, naja, genau, für mich ist sie aus Akte X.
Ah, und Akte
genau. X. Ja, genau, Heike Makatsch, Anke Engelke, Bibiane Begler, Kate Winslet, Siri Hust, Sascha Walz, Hannah Schigula, was ich total toll finde, Anne Imhoff, Marvi Hörbinger, es ist unfassbar, wie das, also es sind ganz, ganz viele, also das heißt, wenn man sozusagen nicht zwingend lesen möchte, kann man es sich ganz toll vorlesen lassen, in verschiedenen Sprachen, ja, von diesen sehr erfolgreichen, sehr wichtigen Frauen unserer Kultur. So, das finde ich schon beachtlich. Genau, aber eine wichtige, warum wollte ich die große Kultur drehen, weil hier steht Marietta Slomka und Marietta Slomka hat auch was vorgelesen und Marietta Slomka hat mal in irgendeinem Magazin gesagt, auf die Frage, wie man ein gutes Interview führt, naja, man muss nur die erste Frage geskriptet haben und der Rest läuft. Yeah. So, und deswegen habe ich mir immer gemerkt, auch immer, wenn ich mit irgendjemandem spreche und oder den Studierenden sage, die wollen Interviews führen, naja, ihr müsst die erste Frage richtig haben und dann läuft's, sagt auch Marietta Slomka. Und meine Frage, jetzt sind wir natürlich schon 12 Minuten hier im Rennen, was hast du denn für dich bei der Arbeit herausgefunden? Also für dich, du, Annabelle, für dich als Person bei der Arbeit über diese, zu den Objekten?
Also für mich auch ganz viel. Also ich muss sagen, dieses Buch war schon jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Ich freue mich natürlich sehr, dass es erfolgreich ist, keine Frage. Aber jetzt, ich glaube auch, wenn es überhaupt nicht erfolgreich gewesen wäre, wäre es super wichtig gewesen für mich, weil das wirklich, weil man könnte ja denken, und das werde ich auch oft gefragt in Interviews, wenn man sich mit der Geschichte der Frauen beschäftigt, das muss doch wahnsinnig traurig sein und extrem bedrückend und was für eine furchtbare Geschichte der Unterdrückung und irgendwie der Gewalt und so weiter. Und das stimmt natürlich alles, aber tatsächlich hatte ich beim Recherchieren und eben dann vor allem auch beim Schreiben so ein ganz anderes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie eine Geschichte ist, einfach von Menschen, natürlich jetzt also Frauen, die bestimmt in vielen Momenten der Geschichte in sehr schwierigen Situationen waren, aber die einfach nie die Lust und den Mut verloren haben, zu versuchen, es anders zu machen und auch einfach sehr viel Witz dabei hatten. Also ich finde, ich habe wirklich teilweise auch einfach beim Schreiben einfach gelacht oder ich habe mich auch einfach wirklich gefreut, weil ich so das Gefühl hatte und ich habe auch während Covid geschrieben, was jetzt nicht so dolle Zeit war oder obwohl ich mochte es eigentlich sehr gerne, aber auf jeden Fall trotzdem eine sehr bedrückende Zeit und wo man ja auch einfach viel einsamer war und für mich war das in der Zeit wirklich, als hätte ich einfach wahnsinnig viele richtig coole neue Freundinnen gefunden. Und also für mich war das sehr schön zu sehen, wie nah man sich irgendwie Leuten fühlen kann, die schon seit so langer Zeit nicht mehr leben, die man nie kennenlernen wird und nie gekannt hat und mit denen man eigentlich auch vielleicht gar nichts zu tun hat, aber mit denen man eben sowas grundsätzlich Menschliches irgendwie teilt und eigentlich einfach auch immer die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Ängste, andere Schwierigkeiten. Aber ich fand wirklich super schön und in dem Fall, ich hasse zwar das Wort, aber irgendwie auch empowernd, zu sehen, dass, also auch, dass es halt nicht immer gelingen muss, aber dass eben so einfach der Wunsch und der Versuch, selbst wenn es nur ein winzig kleiner Schritt ist, irgendwie zu sich selbst zu finden, irgendwie frei zu sein, was zu machen, was in irgendeiner Form eine Schönheit hat und eine Poesie, dass das eben schon Kraft ist, dass das auch schon Geschichte macht, dass das Dinge voranbringt. Darum hatte sowas sehr, sehr Bestärkendes wirklich. Also jetzt auch gar nicht unbedingt als Frau, sondern einfach so, es hat irgendwie so einen großen Glauben an die Menschheit bei mir, glaube ich, so reaktiviert. Und ja, es war irgendwie, also es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, das zu schreiben. Selbst die eben, also es sind ja auch viele Objekte drin, die von eher traurigen und super harten Sachen erzählen, aber ja, mir hat es irgendwie gezeigt, dass die Frauengeschichte eben nicht dieses traurige, schwere, irgendwie auch ja nur von anderen bestimmte ist, sondern dass die Frauen einfach immer Power hatten, immer Sachen gemacht haben, immer Sachen versucht haben, und es manchmal geschafft haben und manchmal auch nicht, aber es ist irgendwie auch egal, ob sie es geschafft haben oder nicht, sie haben es versucht, und ich finde, dass das eben so eine wahnsinnige Stärke hat.
Das stimmt. Ich finde, das muss man ja auch mal sagen, es macht so unglaublich viel Spaß, den Buch zu lesen, weil die Kapitel sind handlich kurz, also man kann so zwei lesen und dann einschlafen, und die sind nicht voller Groll, also du hast immer diesen, oder ich empfinde es so, vielleicht lese ich das auch nur so, aber du machst nach jedem Kapitel immer nochmal so ein bisschen den Sack zu, und dann ist es aber eigentlich immer eine schöne Position, die dann irgendwie entsteht. Also man denkt sich, ah, okay, ja, das ist jetzt alles ein bisschen tragisch, aber dennoch, hey,
es geht weiter.
Es geht weiter. Ja. Und das ist aber eben auch, es ist ja nicht nur die Kuration dessen, was du ausgewählt hast, sondern das sage ich jetzt, da bin ich kurz Fan und sage, du schreibst das aber auch so unglaublich schön. Also es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Also das auch nochmal von alle jungen Designerinnen und Designer, die hier zuhören. Es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen, weil es Spaß macht, es zu lesen. Es ist eine Freude, das ist eine Art von, keine Ahnung, was es dann ist, die Satzlänge oder wie du es machst. Also du machst es einfach gut. Und hast du aber ein Beispiel davon, wo du zum Beispiel sagen könntest, ah, okay, das war ein Kapitel oder ein Objekt, du hast gerade gesagt, wo du so gelacht hast, wo sich so eine Freude ergeben hat.
Also echt total viele. Ich muss jetzt dazu sagen, also es ist überhaupt nicht so, also ich hoffe auch, dass man es nicht so liest, dass ich jetzt irgendwie versucht habe, die Geschichte irgendwie hinzudrehen, so eigentlich war alles bestens. So, also weil das gibt's ja auch, also es ist ja auch so ein bisschen, jetzt ist es glaube ich vorbei, aber es war jetzt vor ein paar Jahren und glaube ich auch noch so ein bisschen, als ich angefangen habe zu machen, gab's ja so diesen Trend, man schreibt jetzt irgendwie die 100 tollen Frauen der Geschichte, die irgendwie durchgebrettert sind und irgendwas richtig.
Ach so, diese Rebel Girls und so. Sowas.
Ja. Und das ist jetzt so gar nicht, die Idee, weil ich finde, dass das ja auf eine Art ja auch auf der gleichen Art von oder auf der gleichen Vision von was es macht, was es bedeutend, was es erwähnenswert funktioniert, wie auf eine Art alles, was irgendwie macht, dass unsere Welt so ein bisschen schief steht gerade. Darum so, das ist gar nicht so das Ding. Aber also ein Objekt, das mich wahnsinnig amüsiert hat, ist auch wirklich zum Beispiel eben ein relatives Detailobjekt, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob es jetzt bei euch als Objekt durchgehen würde. Das ist eine kleine Miniaturzeichnung oder Miniaturmalerei von zwei Brüsten. Und das heißt Beauty Revealed, ist heute im Metropolitan Ich glaube nicht ausgestellt, sondern nur in deren Besitz. Und das war eine Miniaturzeichnerin des, oder Malerin aus Boston des frühen 19. Jahrhunderts, die eine Korrespondenz hatte mit einem Senator und offensichtlich auch in ihn verliebt war. Und als seine Frau gestorben ist oder als dessen Frau gestorben ist, hat diese Miniaturzeichnerin ihm dieses Selbstporträt, nennt sie das, geschickt, eben von ihren Brüsten. Und durch dieses Porträt hat sie quasi sich selbst diesem Mann angeboten als potenzielle nächste Ehefrau. Ich erzähle so ein bisschen, also
So cool.
anhand dieses Objekts versuche ich so ein bisschen zu erzählen, diese Tradition der Porträts der Frauen, die man den Männern geschickt hat, um ihnen quasi zu sagen, okay, diese Frau wirst du demnächst heiraten, weil manchmal kannten die sich ja gar nicht. Und da mussten Frauen ja dann immer besonders niedlich und irgendwie gefallen und zurückgenommen, aber ja auch hübsch und so aussehen. Und diese Frau hat diese ganze Tradition auf eine Art eben komplett umgedreht und hat ihm einfach ihre Brüste geschickt, was ich so, also einfach so amüsant, eben auch so mutig und so auf eine Art so punkig schon finde. Also irgendwie, ich meine, noch Anfang, also es war 1800, glaube ich, 13 oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum. Aber eben, ich fand das so, so lustig. Auch natürlich, die Frau war, glaube ich, damals über 40. Die Brüste stehen irgendwie wirklich so kurz unterm Hals, also als wäre sie eher so 15, ehrlich gesagt. Also, dass sie natürlich auch so diese ganze Tradition des Porträts auch in dieser Brustporträtgeschichte irgendwie total mit reinnimmt und sich natürlich aus ihrer ganz allerbesten Seite zeigt. Und ich fand das so, genau, also das hat mir so Spaß gemacht, dass jemand sowas macht. Dass jemand irgendwie so bold ist und sich so irgendwie gar nicht für nichts schämt offensichtlich und sich einfach denkt so, why not? So, let's try. Es hat offensichtlich nicht funktioniert, denn man hat eine andere Frau geheiratet, aber das fand ich zum Beispiel wahnsinnig lustig und eben cool. Und ich finde schon, dass es sehr schön ist, weil ich meine, natürlich ist es sehr wichtig, irgendwie aufzuarbeiten, wie scheiße alles läuft. Pardon.
Absolut.
Aber ich glaube, es ist schon auch manchmal sehr hilfreich, wenn man sagt, wie gut manche Sachen sind und wie witzig und mit wie viel Esprit und wie, also dass man auch Situationen, in denen man eigentlich komplett machtlos ist, dass man die drehen kann in irgendeine Version, in der man die ist, die Macht hat, auch wenn man nicht die ist, die auswählt, aber trotzdem, also ich finde in dieser ganzen, also in dieser Balance zwischen diesem Mann, der sie dann auch nicht geheiratet hat, aber ist ja auch egal, und dieser Frau ist einfach offensichtlich, wer die stärkere Person ist, wer die Person ist, die nach draußen geht, die sich was traut, die weiß, was sie will, die weiß, wer sie ist. Ich finde, da liegt irgendwie extrem viel drin, was mir sehr gefällt, was ich irgendwie sehr.
Ja, und das ist total toll, weil du hast es, dieses sich was trauen.
Ja.
Ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die sich durchzieht. Ne? Also, oder vielleicht, oder die, wo es bei mir gut anklingt, das sind ja viele Geschichten da drin. Ne? Aber ich finde, das, was dort das Safety Bike heißt, also das, wir würden ja heute Damenrad sagen, mit dem niedrigen Einstieg, also du beschreibst ja nicht nur, ja, jetzt ist es niedriger, jetzt kann man besser einsteigen, sondern du fängst ja vorher an, dass es die eben vorher anders waren und dass aber Frauen trotzdem Fahrrad gefahren sind. Und dass es aber dadurch ein rebellischer Akt da drin war, dann aber trotzdem die Zugänglichkeit gesellschaftlich noch nicht gegeben war. Und also da, und dann, ich denke, könnte man jetzt, ich sage jetzt mal, ein Designwissenschaftler würde dann da noch viel mehr drauf eingehen, aber du erzählst einfach die Geschichte dann, das ist nicht viel lange erzählt, aber das ist vielleicht auch eine Randbemerkung von einer Frau, die einfach trotzdem Fahrrad fährt und nur eine Pistole noch dabei hat und um die Welt fährt. Und das wäre natürlich auch total großartig, weil das ist ja genau das, was uns den Weg in die Objektwelten auch eröffnet. Nämlich der Umgang, du hast es vorhin so, dieser Alltag und der Gebrauch der Dinge, oder vielleicht nochmal so ein bisschen noch philosophischer drauf geguckt, das Beschreiben der Objekte versetzt ja das Gegenüber in das Subjekt. Und ich glaube, da steckt ja schon total viel drin, ne? Dass es gibt die Umgangsformen und so weiter, die damit beschäftigt sind. Was ich Also ein Kapitel, was mir sehr gut gefallen hat, war das der Hutnadel.
Ja, das fand ich auch
Weil,
amüsant, muss ich sagen.
ja, ich, weil ich glaube, so um 1900, du beschreibst es in den amerikanischen, europäischen Großstädten, die Damen, die Frauen angefangen haben, selbstständig durch die Stadt zu laufen. Also auch heute, es ist ja noch nicht mal so lange her.
Ja.
Und es ist trotzdem, du beschreibst das oder es wird da beschrieben und man merkt, wow, das ist aber kulturell so weit weg von unserer Normalität in dem Bereich, also wir hier in Mitteleuropa, wo wir uns bewegen. Und die hat so hohe Haare und die musste natürlich noch einen Hut drauf und der ging nur mit einer unglaublich langen Nadel festzumachen. Alles okay. Aber dass da drin dass es auch als Selbstverteidigungswaffe verwendet werden konnte, genau für dieses, ich bewege mich alleine im Stadtraum, ist natürlich nicht, also total toll. Das ist einerseits, hey, ich gehe raus und ich bin hoch und ich bin
Platz ein,
anwesend.
ja.
Ja, genau, das hat, aber das ist, ich glaube, in einem früheren geht es, da hast du das, da geht es um den Stöckelschuh auf einem venezianischen
Ja.
Platz, wo auch die Frau plötzlich so hoch kommt, also sich von dem Boden abhebt und Höhe einnimmt. Aber dass das natürlich gleichzeitig mit einem Selbstbehaupten da ist, dass, ey, don't, also ich lasse mich nicht angrapschen und wenn du mir näher kommst, dann habe ich die, kann ich meine Hutnadel
Ja,
ziehen und mich wehren, finde ich.
das ist tatsächlich ein Objekt, das so ein bisschen auf mich zugekommen ist, weil ich fand, also ein, ich habe es ja so ein bisschen, also es ist überhaupt nicht thematisch, sondern es ist ja chronologisch geschrieben, aber ich hatte so Themen, die mich jetzt einfach persönlich irgendwie besonders interessieren und ich fand eben öffentlicher Raum und wie man sich bewegt im öffentlichen Raum und so, also da auch das Fahrrad natürlich, war was, was ich, was mich irgendwie sehr interessiert. Und da kam dann irgendwie die Hutnadel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da drauf kam, aber auf jeden Fall, die habe ich wirklich nicht gesucht und habe auch nicht mit ihr gerechnet, sagen wir. Und ich habe dann irgendwann eben diese Geschichten gelesen, dass es wirklich, und es gibt dann auch so Zeichnungen von, also so Karikaturen, wo man irgendwie so große Frauenköpfe sieht, die so eine Hutnadel haben und dann sieht man so einen ganz kleinen Mann, total verängstigt und diese Frauen, die mit der Hutnadel irgendwie so bereit sind, den so zerstechen wie so eine Voodoo-Puppe oder so. Und das war damals tatsächlich anscheinend wirklich so eine kurz, so eine kleine Hysterie, weil man einfach, also erst begeistert davon war, dass die Frauen eben so, ja, da auch irgendwie so clever sind, dass sie verstehen, dass dieses Accessoire auch einfach jetzt anders genutzt werden kann, als irgendwie nur um hübsch zu sein, sondern eben auch, um sich zu behaupten, wenn irgendjemand einem auf die Pelle rückt. Und dann ist es aber gekippt, als es dann zu viel wurde, ist es gekippt in die Frauen sind gefährlich mit ihren Hutnadeln. Und dann gab es auch so, wurden Dekrete irgendwie, wie sagt man, rausgebracht, verordnet, wie auch immer. Dass die Frauen nur Hutnadeln mit einer bestimmten Länge, also eben jetzt nicht mehr mit 12 Zentimetern oder so haben dürfen, sondern was weiß ich, nur noch mit 5 und damit irgendwann dann nicht mehr so gefährlich sein können. Aber es gibt da eben sehr lustige Geschichten irgendwie von einer, die in New York im Bus sitzt. Sie kommt aus Kansas, ist in New York für irgendwelche Forschungsgespräche und dann rückt ihr eben ein Mann in den Bus zu nahe und dann nimmt sie ihre Hutnadel und rammt dem Typen die Hutnadel in den Arm und danach kommt sie vor Gericht und dann sagt sie, naja, vielleicht finden die Frauen in New York das lustig, wenn man sie begrapscht, aber wir Girls aus Kansas, wir lassen uns sowas nicht gefallen. Und ich meine, da sieht man ja auch so, also so eine Chuzpe eben auch einfach sozusagen so, nee, so geht es einfach nicht, Leute, wir machen da nicht mit und wir finden halt unsere Mittel. Wir werden jetzt natürlich nicht mit irgendwie einem Degen durch die Gegend laufen, aber wir haben schon irgendwas dabei. Danach war es halt dann der Regenschirm oder so, mit dem man Frauen auch in Frauenmagazinen irgendwie riet, die Angreifer irgendwie zu verdreschen. Aber es hat eben, also es ist eben ja auch interessant, wie Objekte dann teilweise von Frauen, also zum einen finde ich, wie Objekte in der Zeit ihre Bedeutung natürlich auch wechseln. Also in einem Moment irgendwie ein Unterdrückungsobjekt sein können oder auch in verschiedenen Klassen kann es ja auch anders wahrgenommen werden. Oder aber genauso gut eigentlich eben Objekt sein kann, dass die Frau entweder zur Verteidigung oder aber zur, wie du sagst, zur Überhöhung, also dass es ihr eine gewisse Allüre gibt, die eben ihren Stand unterstreichen könnte oder solche Sachen. Aber eben auch, wie die Funktion vom Objekt verdreht werden kann. Also wie wie ein Objekt eigentlich modisch sein kann, also wo man sagen kann, dass es eigentlich dafür gedacht ist, die Frau eben hübsch aussieht und an ihrem Platz bleibt, aber sie diese Objekte teilweise eben auch quasi so, so subversiv einfach dann für, also ganz anders genutzt haben.
Hast du noch ein Beispiel, wo es wirklich so eine starke Umkehr von einer Art von unter einem Objekt des Unterdrückens hin zu einem Objekt des Bestärkens oder Behauptens geht?
Naja, also ein Objekt, und das hat mich tatsächlich in der Recherche gewundert, war das Korsett, was wir ja jetzt eigentlich sehr klar als Unterdrückungsmaschine verortet haben, würde ich mal sagen, oder? Mhm. Und tatsächlich war es aber offensichtlich so, dass am Anfang, also im 16. Jahrhundert, als es in Spanien zuerst getragen wurde, da war es eher dafür gedacht, eben für die Frauen der, wie sagt man, Noblesse, also der, wie sagt man das auf Deutsch? Also die noblen Frauen der Oberschicht, um eben ihnen so einen sehr stolzen Gang, also sowas extrem Erhabenes eben zu geben und eben zu unterstreichen, wie wichtig und wie groß sie sind. Und auch die ersten Korsetts wurden von Schmieden angefertigt, die eigentlich eher für Soldaten, also Rüstung anfertigten, was ja auch total wild war, weil Frauen natürlich auf gar keinen Fall, also siehe Jeanne d'Arc oder so, sich irgendwie in Rüstung irgendwie kleiden durften, sondern also dann relativ große Chancen hatten, entweder umgebracht zu werden oder auf jeden Fall im Gefängnis zu landen. Also es hatte schon eher was Bestärkendes. Und die Frauen haben das auch so gesehen und dadurch wurde es auch extrem populär, dann eben auch in Frankreich, weil die Frauen dadurch das Gefühl hatten, wir sind stark, wir können uns anders halten, wir laufen anders durch einen Raum. Und dann hat es eben geswitcht, also jetzt tatsächlich nicht durch die Frauen, sondern schon auch eher durch das Umfeld, dass es dann eben auch dadurch, dass das Korsett die Form sich so ein bisschen verändert hat, eher was wurde, was natürlich dazu geführt hat, dass die Frauen sich kaum noch bewegen konnten und kaum noch atmen konnten und dann natürlich in ihrem ganzen Sein extrem eingeschränkt waren. Aber es hat eben, das ist so ein Objekt, was schon interessant ist, weil das immer wieder so switcht. Also es gab ja dann trotzdem auch, ich glaube so in den 80er Jahren, Madonna, die das Korsett nochmal ganz anders eingesetzt hatte, als was super Provokantes, was irgendwie, was extrem sexy ist, was eben auch so was Dominantes eben hat. Vor ein paar Jahren jetzt, ich glaube, zu der Zeit mehr oder weniger, als ich das Buch geschrieben habe, gab es ja auch nochmal so ein Revival vom Korsett. Und es hat eben so was Ambivalentes, also man weiß irgendwie auf eine Art nie, man kann, finde ich, bei diesen Objekten gar nicht unbedingt sagen, dass sie eben so eine feste Funktion haben oder so einen festen Einfluss auf das Leben von den Frauen, sondern das kann je nach Zeit, je nach Ort eben wahnsinnig variieren. Und das finde ich schon auch, fand ich sehr interessant, zum Beispiel an diesen Objekten oder daran, das über Objekte zu erzählen, dass man sieht, dass eben, also nicht nur die Objektgeschichte oder die Funktion von Objekten, aber eben auch die Frauengeschichte, was ist, was in Wellen funktioniert, was eben mal Unterdrückung ist und dann gibt es aber ganz viel Fortschritt und dann geht es wieder zurück, was wir jetzt auch sehen. Aber dass es eben was ist, was nicht linear ist und was auch nicht statisch ist, sondern was eben lebt und sich bewegt.
Ja, stimmt. Das Korsett ist tatsächlich so eine Sache, die so, ich glaube, so in den 40er, 50er Jahren gab es so einen seltsamen Domina-Kink. Ja. Also, da gab es so bizarr, hieß diese, war so eine ich sag, ich sehe das jetzt nicht, aber so Schundheft mit so Anführungszeichen aus den USA, wo so eine ganz starken Frauen abgebildet waren, aber aus so einem Fetisch-Ding heraus. Und die waren alle unglaublich korsagiert. Also die hatten so eine Wespenteil, das sah schon grotesk aus. Und das waren aber dann eher so Comics und gleichzeitig aber so Fotos. Ja. Egal. Ja. Nicht fragen, wieso ich sowas weiß. Und
das würden wir jetzt gerne wissen.
Gut, dass du doch, aber ist tatsächlich trotzdem nicht. Jetzt hast du so viele Objekte, das müssen ja noch irgendwo welche sein, die du nicht genommen hast. Also wie hast du die gefunden? Wie hast du die ausgewählt? Und was, und genau, also eher dieses, Wie sind denn die zu dir gekommen?
Ja.
Musstest du sehr aktiv stöbern oder hast du dann die so aus der Welt
Nee,
gegriffen?
am Anfang sehr aktiv. Also, weil ich natürlich, also am Anfang war es so ein bisschen so, auch wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, dass ich das jetzt mache und dass ich, und da wusste ich natürlich noch nicht so genau, was ich jetzt nehmen will, war es so, ach so, dann machst du den BH und den Tampon und so. Also es war irgendwie so, schien offensichtlich so klar, was so die Objekte der Frauen sind. Und das war aber natürlich jetzt nicht unbedingt, was ich machen wollte. Also ich glaube, der BH ist zum Beispiel nicht drin. Also es sind natürlich ein paar Objekte drin, die jetzt vielleicht erwartbar waren, was ich ehrlich gesagt auch mehr gemacht habe, um den Leuten irgendwie auch mal so ein, ah ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es drin ist, Moment zu geben, damit sie nicht nur irgendwelche komplett skurrilen Sachen finden und irgendwie sich denken, was ist das denn? Wie der Bikini zum Beispiel, den hätte ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt reingemacht, aber irgendwie habe ich mir gedacht, gut, da gibt es ja auch eine Geschichte, die man
Ja.
erzählen kann und so weiter.
Oder die Menstruationstasse, mit der endest du, glaube ich,
Genau, die ist relativ
oder
am
das
Ende.
iPhone noch oder so,
Genau,
genau.
es sind schon
Ja.
solche Sachen drin, aber ich wollte schon Objekte haben, die also an denen man auch einfach so Detailmomente erzählen kann. Und ich habe recherchiert, also ich habe es geschrieben eben wegen während Covid. Als ich unterschrieben habe, gab es noch kein Covid. Ich hatte so die Fantasie, ich reise durch die Welt, gehe in alle Museen und schaue mir dann die Sachen an und dann suche ich mir da so Objekte raus. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, leider. Ich saß dann in der Bretagne in einem ganz kleinen Haus und habe einfach sehr viele Bücher gelesen. Und am Anfang musste ich natürlich wirklich dann doch relativ viel suchen. Also ich hatte meistens, also bei mir lief es schon eher so rum, dass ich Geschichten hatte oder eben so Themen, was weiß ich, Mutterschaft Ende des 18. Jahrhunderts, wo ich dachte, darüber will ich unbedingt was sagen und dann eben ein Objekt dazu gesucht habe. Also das war schon meistens so die Bewegung. Und dann aber irgendwann, als ich dann eben wirklich drin war, habe ich dann, wie es halt ist, wenn man recherchiert, meistens, wenn man dann wirklich drin ist, dann kommt plötzlich alles auf einen zu gerollt. Und da kamen dann schon auch einfach immer mehr Objekte, die aber dann natürlich auch immer skurriler wurden. Also wie jetzt zum Beispiel die Hutnadel oder solche Sachen, die dann quasi, also wenn man nach einem Thema sucht und nach einem Objekt sucht, dann verweist es dann irgendwie auf ein anderes und das wieder auf ein anderes und so weiter. Und ich hatte dann auch tatsächlich am Ende einfach viel mehr, als ich gebraucht habe. Wollte auch das eigentlich, hatte immer so die Idee, man könnte doch auch 120 machen, was mein Verlag aber nicht so eine tolle Idee fand.
Du hättest 99 machen können, dann würde
Ja,
es super zur Folge passen. Ja,
das ist schade,
aber
ne? Die Engländer haben tatsächlich 101 Objekte gemacht. Aber ja, genau, also ich musste schon, natürlich muss man suchen, also man findet da jetzt nicht irgendwie direkt irgendwie 1000 Sachen, aber es ging dann irgendwie doch viel einfacher, als ich dachte, weil ich dachte am Anfang wirklich so 100 Objekte ist schon ganz schön viel. Hat sich herausgestellt, das ist gar nicht, viel zu wenig, natürlich.
Nee.
Ja.
Und deine Lektorin hat dann mit dir aussortiert.
Jein, nee, ich habe dann schon selber aussortiert. Also es war so ein bisschen, mich hat tatsächlich viel mehr, ich fand Antike irgendwie super, ich fand das Mittelalter irre interessant. Auch zum Beispiel, das war was, was ich jetzt gar nicht so im Blick hatte. Also ich kannte mich jetzt, glaube ich, einfach viel besser aus in Frauengeschichte, so ab dem 18. Jahrhundert und davor, ehrlich gesagt, nicht so gut. Und ich fand zum Beispiel, dass das Mittelalter einfach eine super spannende Zeit ist, weil es den Frauen da einfach viel besser ging, als wir immer denken. Und
Habe ich auch gelernt, by the
ja,
way.
und die da einfach viel mehr Rechte hatten und auch im öffentlichen Raum zum Beispiel einen ganz anderen Platz hatten, weil sie viel gearbeitet haben. Und da auch so eine Entwicklung passiert ist, zumindest, wir sprechen jetzt natürlich meistens über eher so gehobene Klassen. Aber ich hätte zum Beispiel mehr Objekte des Mittelalters reingenommen. Mein Verlag oder meine Lektorin meinte, dass die Leute sich mehr für das 20. Jahrhundert interessieren. Ich glaube immer noch, dass das nicht stimmt, aber gut. Und darum habe ich jetzt doch mehr Sachen einfach aus dem 20. Jahrhundert. Also die Idee war natürlich schon so ein bisschen, dass jede Epoche irgendwie so halbwegs ausgewogen ist. Also, dass man jetzt nicht irgendwie 30 Objekte der Antike hat und dann irgendwie die anderen irgendwie da so wegfallen.
Radiumseife und iPhone.
Genau. aber es war schon so, natürlich auch, dass es so, dass man natürlich, keine Ahnung, hätte viel mehr Objekte nehmen können zum Thema Sexualität. Also es sind auch schon relativ viele drin, aber dass man trotzdem zu den, also die einzelnen Themen natürlich jetzt auch nicht zu präsent sein sollen. Also dass es einfach ausgewogen sein soll, weil die Idee eben ja schon war, dass man, wenn man sagt, man beschäftigt sich eher mit Alltag oder einfach Lebensrealität, dass die Lebensrealität einer Frau wie eines Mannes natürlich sehr, sehr viele Facetten hat. Also was weiß ich, von der Arbeit zur Elternschaft, zur Sexualität, zur Liebe, zur Kunst, zur Politik, zu bla bla. So, dass es so ein Fächer quasi ist.
Lustig, ich habe ja auch gerade die Ballkarte als Fächer.
Die mochte ich sehr, die Ballkarte.
Beispiel hier nochmal drauf liegen. Die Zuhörenden können sich ja durch das Buch durchwuseln und das selber lesen und auch hören. Und da will ich nochmal kurz, bevor wir abschließen, wie durftest du, hat, oder wie war dein Einfluss auf die Wahl der Sprecherinnen für dieses Hörbuch? Durftest du so eine Liste machen?
Ja, ich durfte vor allem auch sagen, wen ich auf keinen Fall drin haben will. da gab es schon ein paar. Aber ich habe, also tatsächlich gibt es ja das Hörbuch, also das erste Hörbuch ist nur auf Englisch. Das hat mein englischer Verlag gemacht. Und da, weil du vorhin sagtest, Hannah Schigula, die habe ich zum Beispiel, obwohl die in England gar nicht wussten, wer das ist, die habe ich denen quasi aufgedrängt nahezu.
Dass die das dort auf Englisch auch einsprechen?
Die hat es auf Englisch eingesprochen.
Ach, toll.
Ja. Ja, weil das Tolle war, ich hatte sie kurz davor interviewt und hatte ein Porträt über sie geschrieben und hat sie dann eben gefragt, ob sie das machen würde und sie hat es netterweise gemacht, was ich ganz toll finde. Also ich hatte relativ viele, auch jetzt zum Beispiel in dem Hörbuch, was du kennst, das eben mehrsprachige, da sind viele, oder was heißt viele, also auf jeden Fall Schauspielerinnen aus Frankreich, was weiß ich, Virginie Firat oder Rebecca Zlotowski, eine Regisseurin, die ich sehr mag, oder Jeanne Damas, hier aus Italien, die habe auch ich alle ausgesucht. Also es sind auch Freundinnen von mir drin, was ich sehr schön finde. Meine Mutter ist drin.
Ach, das habe ich mir nämlich schon gedacht.
Freut mich das besonders, ich muss ich sagen.
Danielle
Hirsch, genau. Also ich hatte großes Mitspracherecht zum Glück. Also ich habe natürlich mich dann auch irgendwann nicht mehr so drum gekümmert, aber am Anfang war das schon so auch ein bisschen Teamwork, aber wir hatten eine sehr tolle junge Frau, die das dann alles organisiert hat, was, glaube ich, echt eine Mammutarbeit war, aber ich finde das Hörbuch echt wahnsinnig toll. Ich finde, es ist wie ein anderes Buch. Also wenn ich das anhöre, denke ich mir so, wow, cool. Und habe das Gefühl, damit habe ich gar nichts zu tun. Also ich finde es.
Aber liegt das daran, dass es jemand anders vorliest? Also es ist ja dein Text und wenn das jemand an...
Ja, weil die natürlich auch, und das ist aber, finde ich, das Schöne auch daran, dass es so viele sind, weil die natürlich alle ihr Tempo haben, ihren Akzent, was weiß ich, wenn sie aus Wien kommen, jetzt Julia Riedler oder so. Und natürlich einfach, die geben ja in den Text rein, was sie in dem Text lesen oder was sie daran irgendwie tangiert oder so. Und das finde ich eben total schön, weil das jetzt gar nicht unbedingt das ist, was ich reinlesen würde, glaube ich. Auch wenn da jetzt der Interpretationsspielraum natürlich auch nicht immens ist, aber eben trotzdem merkt man total, wer diese Frauen sind, finde ich, wenn sie lesen. Und das ist ja eigentlich genau das, was das Buch sein soll. Das Buch soll ja eben nicht eine Geschichte der Frauen sein, sondern es soll eben so ein Raum sein, in dem einfach sehr, sehr viele Frauen stehen, die natürlich auch sehr unterschiedlich sind und auch aus anderen Ländern kommen und andere Sprachen sprechen, aber die trotzdem Frau sein in der Welt teilen quasi.
Du hattest vorhin gesagt, im Vorgespräch, dass das Buch jetzt schon so alt ist. Du hast gesagt, du hast es während Covid geschrieben, 2022. Jetzt sprechen wir hier Mitte 2025 und reiten hier auf eigentlich so einer alten Story rum.
Ja.
Sorry. an was bist du gerade dran?
Ach, schwierig. Ich kämpfe gerade so ein bisschen mit diversen Projekten oder mit zweien. Eins, das mehr, also ganz anders wäre es das, aber trotzdem mehr in diese nochmal Frauengeschichte ganz anders erzählt und mit einer ganz anderen Form, aber eben trotzdem so an dem Thema dranbleibend ist. Und ein Romanversuch.
Ein Roman.
Versuch. Wohlgemerkt.
Also das nennt man dann ein Essay.
Könnte man es sehen.
Ich frage, ich habe eben noch nie richtig verstanden, was ein Essay ist, aber ich finde, Essay kommt da irgendwie von Versuchen und deswegen denke ich immer, dass wenn man was probiert, ein Experiment macht, dann ist es ein Essay.
Na, ich glaube, es
Nee,
ist
ne?
eher ein Versuch der Erklärung eines Sachbestandes, oder einer,
Ah, okay, dann,
eine
ja.
Situation oder so. Aber es nee, das andere Buch wäre, glaube ich, eher so eine Art Essay. Genau, also es sind gerade so, es ist so ein bisschen offen, aber was auch so ein bisschen daran liegt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich eben einfach zum Beispiel das ganze letzte Jahr nur über dieses Buch gesprochen habe. Weil es eben in Frankreich rausgekommen ist, in England, in Italien, es in Italien relativ erfolgreich war, in England auch, in Portugal, in Spanien und so weiter. Ich darum irgendwie immer noch in diesem Raum hänge mit all diesen Frauen, was auf der einen Seite natürlich wahnsinnig schön ist, und ich freue mich total, dass es eben auch in anderen Ländern so funktioniert. Und da ist es auch super interessant zu sehen, was die interessiert, welche Objekte die rausnehmen. Das ist ganz anders als in Deutschland. Also es ist irgendwie schon lustig. In Spanien zum Beispiel sind die irgendwie total abgegangen auf den Lippenstift aus irgendeinem Grund, was jetzt wirklich nicht mein Lieblingsobjekt ist. In Deutschland auf die Tupperware. Es ist wirklich leider erschreckend, dass sich trotzdem irgendwie auch so Klischees so ein bisschen bewahrheiten in solchen Situationen. Genau, also darum bin ich so ein bisschen am Probieren. Ich habe aber tatsächlich direkt nach diesem Buch, habe ich glaube, 23, ja, also ein Jahr später, habe ich ein kleines Buch rausgebracht, das heißt Der Teller, also nochmal ein Objekt. Und da erzähle ich anhand des Tellers, also über das Verhältnis von Frauen zum Essen und versuche so ein bisschen zu erklären, warum dieses Verhältnis oft komplex ist, und wie der Teller quasi so ein Schlachtfeld der Emanzipation ist.
Dann weiß ich ja, was ich als nächstes lese. Naja, vielleicht nicht als nächstes, aber es kommt, wie ich ja erzählt hatte, auf den Stapel.
Das ist ganz klein.
Ach so, ein dünnes,
Es
ein Heft, ein
ist
Büchlein.
wirklich ein Büchlein. Ich mag das aber wirklich sehr gerne, weil es auch ein Objekt war, tatsächlich, das ich ins Buch reinnehmen wollte und das rausgefallen ist. Darum habe ich mir gedacht, fantastisch, schreibe ich einfach gleich ein kleines Buch dazu.
Annabelle, unsere Zeit ist rum.
Schade, danke.
Schade. Ich habe ehrlich gesagt auch eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Alles ist besprochen.
Gut.
Ich kann allen, die jetzt noch zuhören, das Buch, das Hörbuch. Den Teller kann ich noch nicht empfehlen, weil ich ihn noch nicht gelesen habe. Aber du hast ihn gerade empfohlen, von daher passt es alles. Wir drücken hier einfach auf den Knopf. Danke, dass das geklappt hat.
Dank dir.
Super. Bis bald.
Bis bald.
Hurra, ein Design-Podcast der Burg.